Grüße alle zum zweiten Vortrag im Sonntagnachmittäglichen Vortragsstrang über Storage und Datenbanken. Und will mich auch nicht lange bei der Vorrede aufhalten. Ich übergebe das Wort an Hannes Reinecke zum Thema Festplatten bzw. neue Speichertechnologie.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin Hannes Reinecke, ich arbeite bei SUSE und mache da, wer hätte es gedacht, Storage. Ganz erstaunlich. Der heutige Vortrag ist über neue Speichertechnologien, weil ja doch in letzter Zeit relativ viele neue Sachen auf den Markt gekommen sind, wo es dann auch immer so ein bisschen wie der Ochs vom Berg steht, ja schön, aber so wie Festplatten kenne ich ja nun, aber was war das doch jetzt gleich? Irgendwie SSDs und sowas? Und irgendwie NVMe, ja, okay, habe ich auch schon mal gehört und so. Und dann gibt es noch so komische andere Sachen, NVDIMMs und so. Also alles sehr merkwürdig. Und vor allen Dingen, wo ist doch gleich der Unterschied? Warum soll ich das eine oder das andere machen? Beziehungsweise was passiert, wenn ich das eine oder das andere nehme? Wäre ich vielleicht mit einer anderen Wahl besser gefahren? Deswegen habe ich gedacht, mache ich doch mal einen Vortrag darüber, dass ihr denn das auch wisst und nicht. Naja, also. Es gibt jetzt nicht nur die klassische alte Festplatte, sondern mittlerweile auch ganz tolle viele neue Technologien. SMR, was eigentlich bessere oder schlechtere Festplatten sind. Dann NVMe, M2, hat vielleicht schon mal jemand gehört. Und natürlich ist jedes besser und schneller oder vielleicht auch nur besser oder nur schneller. Und kosten tut das auch fast gar nicht, nur ein bisschen. Es ist klar, es neue Technologie kostet ein bisschen mehr natürlich. Aber das muss es natürlich schon wert sein. Aber woher weiß ich das? Deswegen. Also, die klassische Festplatte. No, das ist nun nichts wirklich Unbekanntes so. Das ist irgendwie seit 30 Jahren gibt es so ungefähr. Das sind irgendwie rotierende feste Scheiben. Nerdpunkte für denjenigen, der weiß, warum das Festplatten heißt. Okay. Da benutzt man die Aufzeichnung geschieht durch die Magnetisierung der Oberfläche, die man denn, und da ist eine Spule auf dem Lesekopf und kann man dann die Magnetisierung wieder auslesen. Und weil eine Platte im Allgemeinen nicht ausreicht, nicht genügend Kapazität hat, fügt man halt mehrere Platten dazu, je nachdem, wie viel Platz man denn da drin hat. So, also. Und ja, deswegen kann man, also um die Kapazität zu erhöhen, kann man entweder mehr Scheiben dazu, klar, immer mehr, ist immer besser, oder natürlich die Datendichte erhöhen. Geht ja auch. Ich habe hier mal so eine Festplatte aufgeschraubt, so sieht die dann ungefähr aus. Da sieht man, ne, sehr prominent, die Festplatte selber, das sind de facto zwei Platten übereinander hier. Und dieses silberne Teil da an der Seite, das ist der Leseschreibkopf. Er fährt von beiden Seiten rein. Und dieses Ding hier unten, dieses hier, ist der Magnet, das ist der Stellmagnet für den Kopf, damit er sich nicht bewegt. Das sind also, wenn ihr mal richtig fiese Magneten braucht, schraubt die Festplatte auf. Also es gibt keine stärkeren Magneten, als die in der Festplatte sind. Wo die übrigens total stolz drauf sind, die Festplattenhersteller. Ne? Das ist, oh, wir sind so toll, wir haben die besten Magneten überhaupt. Ja, komm, du mich auch. So, das ist so. Ich habe dann mal meinen Schrank aufgeräumt und mal ein paar Bilder gemacht. Ne? Das ist so, das ist eines der ersten Festplatten, die es gab. Ne? Die ganze 58 Megabyte, das war total super zu der Zeit. Und 10 Megabyte pro Sekunde. Aber na gut, bei 58 Megabyte, da braucht man auch nicht viel schnelleres Interface. Was soll's, nicht wahr? USB ist ein neumodischer Kram in der Zeit. Also. So, das ist jetzt so eine etwas neuere, 120 Gig, das ist schon irgendwie besser. Transferleistung von 93 Megabyte pro Sekunde, ja, das ist schon mal, ja. Dies hier, also dieses hier, ist eine SCSI-Festplatte. Also das ist eine echte Server-Festplatte, ne, wie man sieht, schon relativ alt. Gigantische 73 Gigabyte und aber eine Transferleistung von 142 Megabyte. Das ist schon richtig flink, das gute Ding. Ich meine, das läuft auch mit 15.000 Umdrehungen, also das ist schon denn da. So, und das ist jetzt hier ein etwas neueres Teil, was da gerade bei mir rumflog. Das sind irgendwie Terabyte, 180 Megabyte pro Sekunde Transferleistung. Das ist so ungefähr so das Standardgerät, was man heutzutage kriegt. So, also heutzutage gibt es normale Festplatten so bis 4 Terabyte, 6 Terabyte ungefähr. Die Performance ist ungefähr, je nachdem, wie viel man da so ausgibt, welche Range man da erwischt, irgendwas 120 bis 180 Megabyte pro Sekunde. Und IOPS, das steht für IO-Operationen pro Sekunde. Das ist immer, das finden die Leute, die irgendwie die High-Performance-Geräte machen, finden das total super. Die finden, müssen immer eine hohe IOPS-Zahl haben. Das ist total wichtig. So, das macht hier 152. Das ist also, ihr werdet nachher sehen, das ist, ja, es ist eine Zahl, aber nicht besonders hoch. So, der Trick bei diesen IOPS ist, dass es Operationen pro Sekunde sind. Und eine Operation ist natürlich eine Leseoperation oder eine Schreiboperation. Nun ist es ja so, dass die Operation nicht alleine steht, sondern man will ja vielleicht auch Daten übertragen. Blöderweise kostet das Übertragen der Daten Zeit. Denn die Daten müssen ja irgendwie rüberkommen. Das heißt, es hängt entscheidend davon ab, wie viele Daten man mit einer Operation überträgt, wie viele IOPS man da rauskriegt. Das heißt, je weniger Daten man überträgt, desto höher ist die IOPS-Zahl. Total groß. Deswegen muss man immer dazu schreiben, ja gut, was hast du eigentlich jetzt gemacht? Hast du jetzt irgendwie 512 Byte, hast du 4K oder hast du 3 Megabyte pro Operation übertragen? Das macht einen Unterschied. Deswegen immer Obacht, wenn der IOPS steht, das ist eine sehr schöne Zahl zum Bescheißen. So, das sind also die, so eine typische Festplatte, die man auf quasi jedem beliebigen Desktop-System findet. Das ist so immer so der klassische Einsatzfall, Desktop-Systeme, kleine Server, sowas in der Richtung. So, nun sind die Leute, die hier, die der CT folgen und so weiter, werden festgestellt haben, wieso hört er denn bei 4 Terabyte auf? Ich kriege doch Seagate, Western Digital oder jetzt HGST oder EX-HGST, bieten doch Platten an, die sehr viel größer sind. Ja, das tun sie auch. Die Sache ist aber nicht mehr mit der ursprünglichen Technologie, die sie hatten. Denn wenn man jetzt die Kapazität erhöhen will, dann muss man sich jetzt was ausdenken. Das Problem, was die Festplattenhersteller haben, ist, sie können nicht wirklich mit neuen Features prahlen. Das geht irgendwie nicht. Das sind Festplatten, die speichern Daten und zwar nur speichern die Daten. So, das heißt, der einzige Kaufeinreiz, den sie bieten können, ist mehr Daten. Das heißt, sie sind dazu verdammt, größere Festplatten zu machen. Sonst würde keiner neue Festplatten kaufen. Das heißt aber auch, sie müssen es tatsächlich machen. Und irgendwann haben sie so ein bisschen das Problem, ja, also müssen wir die Kapazität erhöhen. Aber wie machen wir das? Also entweder mehr Scheiben reintun, ja, kann man tun, blöderweise sind diese Teile genormt. Und die Festplatte, ja, ist halt doch irgendwie ein Stück Metall, das muss da irgendwie reinpassen. Das heißt, das kann ich nur endlich viel treiben. Oder ich muss halt die Speicherdichte erhöhen, das heißt, ich muss halt kleinere Bereiche schreiben dort drauf. Aber auch das kann man nur endlich machen, denn irgendwann stößt man da an physikalische Grenzen. Und ja, es geht einfach nicht mehr weiter. Und genau das ist nämlich passiert. Denn wenn man nämlich jetzt was draufschreiben will, muss man das Teil magnetisieren. So. Wenn man jetzt die Bereiche kleiner machen will, braucht man ein Material, was mehr Widerstand hat, damit es sich nicht von den anderen Bereichen beeinflussen lässt. Klar, je näher zusammen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die einzelnen Bereiche voneinander beeinflussen. Und damit das nicht passiert, müssen sie halt härter machen, damit sie eben nicht beeinflussen. So, aber wenn ich das härter mache, dann habe ich das andere Problem, denn brauche ich nämlich auch mehr Energie, um die zu lesen oder vielmehr zu schreiben. Das heißt, ich muss zum einen den Speicherkopf kleiner machen, denn die Bereiche werden kleiner. Und zum anderen muss der aber gleichzeitig auch stärker sein. Und da das nun Spulen sind, ne, Elektrotechnik für Anfänger, wenn ich da mehr Energie drauf gebe, muss ich da mehr Strom reingeben. Das ist denn irgendwie doof. Dann habe ich jetzt die Wahl, entweder kann ich es nicht mehr lesen oder mein Kopf verdampft. Das ist nicht so schön. Das kann man also nicht unendlich viel treiben. Das fanden sie auch irgendwie doof. Und und dann so die Frage, ja, was machen wir denn da jetzt? Und dann kam sie auf die, ja, es dreht sich ja hier um die formatierte Größe. Denn alle Festplatten sind ja organisiert. Ne? LBA, kennt jeder schon mal gehört. Sektoren, Zylinder, Heads, Sectors und sowas, also die sind alle, die Daten sind logisch organisiert, damit man sie auch dann irgendwie wiederfindet. Und damit der komische Lese- und Schreibkopf auch weiß, wo er jetzt langfahren soll. Das heißt, die sind in Sektoren und Spuren organisiert. Hier habe ich das mal so eine Schematik gemacht. Ne? Da sind die Spuren, wo sich die Scheibe dreht. Und hier an den Seiten sind dann so Marker, damit der Kopf weiß, hier ist die Spur. Der Kopf braucht tatsächlich die Marker, um sich da zu justieren, damit er immer in der Spur bleibt. Und dann, das sind die einzelnen Sektoren, die dann quasi radial rausgehen. Das sind dann die einzelnen Sektoren, quasi die 5×12 Byte oder 4K, je nachdem, was man so hat. So. Aber wie man ja auch sieht, er braucht hier immer die Spuren dazwischen, um sie zu kalibrieren. Das ist natürlich das ganz normale Material, was ich auch hierfür verwende, was ich auch zum Speichern verwende. Das heißt, ich habe de facto relativ viel Verschnitt hier für die komischen Spuren. Und ich könnte jetzt relativ einfach die logische Kapazität erhöhen, wenn ich den Verschnitt verkleinere. Sie haben sich erst gefragt, ob wir das jetzt schlimm fänden, wenn Sie 812 oder 128 Megabyte Sektoren hätten. Worauf ich meine, ja, das fänden wir schon irgendwie schlimm, das geht nicht so richtig. Das lasst lieber. Gut, dann haben sie gesagt, na gut, müssen wir halt was anderes überlegen. Und so kam sie halt auf die Idee, na gut, wie wäre es denn, wenn wir davon, also Trick 1 ist, zum Lesen brauche ich sehr viel weniger Strom als zum Schreiben. Denn die Magnetisierung zu lesen, das ist ja, da kann ich dann irgendwie hinter Verstärker, Filter, was auch immer reinbauen, das kriege ich irgendwie hin. Aber Strom brauche ich wirklich, um die Magnetisierung umzudrehen, weil das tatsächlich ein physikalischer Prozess ist. So, das heißt also, ich kann kleinere Spuren lesen, als ich schreiben kann. Was natürlich clever ist, denn dann kann ich sagen, ja gut, dann kann ich den Kopf ja auch ein bisschen größer machen. Denn dann habe ich genügend Energie, um die zu schreiben und kann sie immer noch, diese kleinen Spuren, denn dann lesen. Das Blöde ist, die Spuren, die ich schreibe, sind größer als die, die ich lesen kann. So, das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Na gut, aber dann sagen wir, ja gut, dann macht das halt, dann leben wir halt, dann sind die Spuren halt größer. Wenn nämlich der Bereich auf der einen Seite immer frei ist, dann schreibe ich halt in den freien Bereich rein. Was aber nichts macht, denn der Bereich ist frei. Das sieht dann so aus, dass dann der Kopf, dass A, die Spuren sehr viel enger zusammengerückt werden können, der Kopf größer ist als die Spuren, und dann de facto, wenn man genau hinguckt, tatsächlich zwei Spuren überschreibt. Aber wenn die obere Spur immer leer ist, dann macht das nichts. Ich kann den Kopf so steuern, dass er immer so quasi überlappend schreibt. Dadurch habe ich kleinere Spuren effektiv. Ich schreibe zwar ein bisschen mehr Bereich, aber dieser Bereich ist leer und damit geht alles. Das ist dieses gefürchtete Shingled Media Recording, mit dem man dann tatsächlich die logische Kapazität erhöhen kann, großer Vorteil 1. Und großer Vorteil 2 ist, dass ich den Kopf tatsächlich größer machen kann. Das heißt, ich bin nicht mehr an die Spurengröße gebunden. Und das heißt auch, ich kann auf einmal, da jetzt auf einmal der Hegel eine tolle neue Technologie darauf packen, kann tatsächlich mehr Intelligenz da reinpacken, was sie total klasse finden. So, das sind die gefürchteten Shingled Media Recording, SMR oder Zone, wie auch immer sie gerade heißen. Nee, die laufen unter dem Stichwort Archive. Wenn irgendjemand hier eine Festplatte namens Archive in die Hände kriegt, dann weiß er, ah, das ist eine von denen. Das ist, momentan ist die Kapazität bei ungefähr 12 Terabyte. Die Lese-Performance ist ungefähr 160 Megabyte und die Schreib-Performance ist weniger. Und ja, sie haben auch IOPS. Also, ja, mit dem Stichwort irgendwie. Also, mein Bekannter hat gemeint, ja, er hätte jetzt eine Festplatte gehabt, die tatsächlich eine IOPS hätte. Fand er denn nicht so toll, ja. Na gut. Der Trick bei diesen, also das große Problem bei den SMR-Festplatten ist, dass sie tatsächlich dass sie sehr viel Housekeeping machen müssen. Denn sie müssen wissen, welche Sektoren frei sind. Das heißt, sie haben tatsächlich intern Zeiger oder vielmehr Counter, die ihm sagen, okay, in diesem Bereich ist es bis dahin geschrieben, in jedem Bereich bis dahin und so weiter und so fort. Das sind die gefürchteten Zonen, deswegen heißt es Ding Zoning, weil sie für jede Zone tatsächlich einen Pointer drin haben. So, das heißt auch, in dieser Zone kann man lediglich linear schreiben oder sequenziell schreiben. Man kann beliebig lesen, aber löschen kann man auch bloß die gesamte Zone. So, also wie jemand auch sagte, eigentlich ist es bloß mehrere Tapes aneinander geflanscht. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was sich so das klassische Betriebssystem vorstellt. Weswegen die es drei Möglichkeiten gibt, in welchen Formen sie kommen. Das eine ist, nennt sich Drive Manage. Das heißt, sie haben irgendwie den riesen Firmware-Blob drauf und man sieht gar nichts. Sie sind bloß einfach groß. Das sind also typischerweise die Festplatten, die man heutzutage kriegt. Dann gibt es welche, die heißen irgendwie Host Aware. Da kann das Betriebssystem sehen, dass da irgendwie Zonen dahinter sind, aber die Platte macht das immer noch alles selbst. Das sind die Festplatten, die Seagate anbietet. Und dann gibt es noch welche, wo man tatsächlich vom Betriebssystem erwartet, dass es was tut, wo man die Zonen sichtbar hat, die ganzen Zeiger sichtbar hat und so weiter und so fort, was denn durch eine Anpassung des Betriebssystems braucht. Linux hat das seit 4.9, möchte ich mal betonen. Das ist eine von denen. Das ist eine House-Managed-Platte von HGST, jetzt Western Digital. Das sind irgendwie 10 Terabyte, 158 Megabyte lesen und, wie man sieht, 56 Megabyte lesen. Wir schreiben, das ist also, ja, man sollte davon eher lesen. Also schreiben ist nicht so, lesen ist das Ding. So, und dann hat vielleicht der ein oder andere hier auch schon mal was so irgendwie Helium gehört. Da gab es irgendwie mal so vor ein paar Jahren oder vor ungefähr einem Jahr, war so das große Hype von Seagate. Oh, wir packen da jetzt Helium in die Festplatte und alles wird gut und alles wird total super. Ja, kann man schon machen, klar, logisch. Aber es ändert nichts Substanzielles. Denn der einzige Unterschied ist, dass Helium ein leichteres Gas ist als Luft, was zur Folge hat, dass sich der Reibungswiderstand in der Festplatte, in dem ganzen Assembly vermindert. Dadurch kann man die Festplatten ein bisschen weiter zusammenschieben, sodass man noch eine zusätzliche Platte reinschieben kann. Was auch der Grund ist, warum Seagate keine 10 Terabyte, sondern eine 12 Terabyte Festplatte hat. Nun könnt ihr alle mal raten, wie groß wohl eine Platte sein wird. Genau. So. Und wie gesagt, also das ist so ein bisschen das einzige Ding. Es ändert nichts wirklich an dem Skalierungsproblem, denn ja, auch hier, du brauchst halt immer noch Platz, um die da reinzuschieben, um irgendwie den Kopf abzutasten. Du brauchst immer noch die Mechanik dafür. Es ändert nicht so wirklich viel. Ist ein netter Gag und so mal, ja, die so eine Generation, so ein Jahr hast du denn hinausgezogen, weil du die Platten denn ein Jahr größer gemacht hast, aber so richtig viel bringen tut es auch nicht. So. Und falls das alles noch nicht schlimm genug ist, es gibt vor allem auch noch das Problem des Interfaces. Typischerweise werden die Festplatten heute mit SATA angesteuert. Die SATA-Geschwindigkeit ist 6 Gigabit pro Sekunde. Auch hier Obacht, das ist die Transferleistung. Das ist nicht die Datenrate, die da drüber geht. So als Daumenregel kann man sagen, die Datenrate ist das ein Zehntel dessen der Transferleistung. Wegen der Encoding, die haben 10,8 Encoding, das heißt, und es sind Bits und Bytes und sowas, also es ist ungefähr ein Zehntel davon. Sprich, wenn ich 6 Gigabit Transfergeschwindigkeit habe, habe ich eine Transferleistung von 600 Megabyte pro Sekunde. Ich habe aber da jetzt eine 10 Terabyte Festplatte oder eine 12 Terabyte Festplatte hinten dran. Wenn ich die über das Interface lesen will, brauche ich 33 Stunden. Das ist nicht so ganz das, was man erwarten sollte. Also Backup wird denn echt eine Herausforderung, weil es einfach dauert. Und man kann bloß hoffen, dass das System in der Zeit nicht abbraucht. Denn sonst hat man da nicht so viel gewonnen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Außerdem habe ich in der vorherigen Slide kurz erwähnt, ne? Es gibt einmal SATA und es gibt noch SAS. SAS ist primär steht für Serial Attached SCSI. Was man primär im Enterprise-Umfeld findet, der Stecker ist physikalisch ähnlich zu dem vom SATA. De facto ist das SAS-Interface abwärtskompatibel zum SATA-Interface. Das heißt, man kann SATA-Festplatten an SAS-Controller stecken, aber nicht umgekehrt, falls jemand versuchen möchte. Der große Vorteil ist, dass der Befehlssatz von SAS oder von SCSI allgemein sehr viel besser und sehr viel ausgefeilter ist als der von ATA. Und die Fehlerbehandlung macht auch sehr viel mehr Spaß da. Denn Fehlerbehandlung in ATA, wenn jemand irgendwie versucht hat, mal herauszufinden, warum jetzt diese Festplatte einen Fehler schmeißt, die SATA-Festplatte einen Fehler schmeißt, dann weiß ich, wovon ich rede. Das macht einfach keinen Spaß, denn vom Prinzip ist es Timeout. Oh, das Befehl kam nicht zurück, ich habe aber keine Ahnung warum, such es selber aus. Das ist nicht so wirklich toll, was man möchte. Und das andere große Vorteil von SaaS ist, dass man eine Topologie machen kann. Sprich, dass man nicht nur klassische Point-to-Point hat, ein Kabel von Host-Adapter zur Festplatte, sondern dass man tatsächlich mehrere anschließen kann, Expander dazwischen setzen, also eine ganze Topologie aufspannen. Das typische Verbreitungsgebiet von diesem SaaS-Interface ist Storage Arrays, das Backend, welches sie intern benutzen, läuft im Allgemeinen auf SaaS. Und wie gesagt, der große Vorteil ist, dass sie eine Kompatibilität mit SATA-Geräten haben. So viel zu den Festplatten. Nun gibt es ja auch noch SSDs. Es war gerade alles so schön. Die Festplattenhersteller haben quasi den Markt unter sich aufgeteilt. Es gibt noch genau zweieinhalb. Die Festplatten wurden immer größer. Sie waren die einzigen, die irgendwie diese Kapazität liefern konnten. Die fanden das total super. Also vor 2, 3 Jahren waren sie alle total glücklich. Oh, es ist ja alles so klasse und wir machen ja Geld ohne Ende. Bis dann irgendwie jemand kam und meinte, ich könnte einfach mal so mehrere USB-Sticks zusammennageln. Muss ja irgendwie gehen. Schau mal, was passiert. Und prompt gab es die SSD. Was eigentlich nichts anderes ist. Also ich meine, USB-Sticks sind schon seit Jahr und Tag da. Bis dann irgendjemand auf die Idee kam, ja, warum muss ich das blöde USB-Interface nehmen? Ich kann auch ein SATA-Interface da dran schrauben. Tendenziell ist ja kein Unterschied. Ja, Technologie ist exakt die gleiche. Ist auch so ein blöder NAND-Flash da drin. Der ist, weil das NAND-Flash ist, hat er zwei ganz, ganz, ganz große Probleme. Das eine ist, man kann ihn nicht wirklich überschreiben. Das ist so ein bisschen wie die Zone-Devices, wie die SMR-Platten auch. Man kann ihn nur löschen und neu schreiben. So, okay, das ist schon mal irgendwie doof. Aber wäre noch okay. Aber das wirkliche Problem ist, man kann das nur endlich häufig machen. Nach einer gewissen Zahl ist diese Zelle einfach im Arsch. So ungefähr 1 Million Überschreibzyklen ist so das Hardware-Limit. Das ist jetzt nicht mehr so das, was man eigentlich erwarten sollte, was man vor allem relativ gut verkaufen kann. Der ganz, ganz große Vorteil hingegen ist, ich habe keine Mechanik mehr. Das heißt, es ist gerade völlig egal, in welcher Reihenfolge sie kommen. Die Zugriffszeiten sind immer gleich und relativ klein. Dadurch fühlt sich das Ganze sehr viel schneller an, weil die Latenz äußerst gering ist und ich dadurch eine bessere Zugriffszeit und damit auch eine bessere Performance rauskriege. So. Um das jetzt so halbwegs in den Griff zu kriegen, diese blöde Technologie dahinter, also Physik ist total doof, das sollte man abschaffen, haben Sie jetzt so ein bisschen das Problem. Denn im Allgemeinen geht die Gewährleistung nach der Zeit, nicht nach der Benutzung. No? Jeder kennt das, innerhalb von 2 Wochen kann man das Ding zurückgeben, egal ob was ist oder nicht. Und danach ist der Hersteller immer noch mindestens ein, zwei Jahre in der Haftung für das Ding. So. Nämlich in der Haftung, damit es nicht für den artgemäßen Verbrauch kaputt geht. Wenn das passiert, dann ist der Hersteller in der Haftung. Ja, das ist nun mal das Blöde, denn Lesen und Schreiben ist so ein bisschen so der artgemäße Gebrauch, Geld. Ich meine, dafür habe ich es gekauft. Das ist jetzt ein bisschen doof, denn wenn man da jetzt jemanden hat, der da einfach ordentlich draufnagelt, dann ist das Ding, wenn man Pech hat, schon im halben Jahr im Eimer. Ja, das ist jetzt auch irgendwie doof. Also, was tun Sie also? Sie tun einfach mehr Speicherplatz drauf. Das heißt, jede SSD hat de facto sehr viel mehr Speicherkapazität als angegeben. Und sie benutzen die übrige Speicherkapazität, um kaputte Sektoren umzulagern, damit sie halt auf die garantierte Lebenszeit kommen. Ein paar sind dann auch ganz hart, die drosseln dann einfach die Performance. Wenn sie feststellen, um Gottes Willen, das wird jetzt aber zu viel, was der da macht. Und ich komme wahrscheinlich nicht auf meine Lebenszeit, denn fängt die Firma an, einfach die Performance zu drosseln. So ein bisschen so. Ne? Mobile Provider mäßig. So, oh, du hast dein Limit überschritten, zack, Drosselung. Ja, und wie gesagt, und gerüchtemäßig hat Toshiba eh bloß ein Hardware-Design. Und je nach Firmware da drauf ist es dann entweder eine völlig billige Consumer-SSD oder eine High-Performance-Enterprise-SSD. Es heißt aber auch, dass jede SSD eine Firmware drauf hat, die ein sehr gut gehütetes Geheimnis der jeweiligen Firma ist, dass man keinerlei Ahnung hat, was das Ding jetzt eigentlich im Hintergrund tut. Im Allgemeinen geht's, aber versucht keine Performance-Messung darauf. Die wird jedes Mal anders sein. Es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie in einen bekannten Status zurückzusetzen, damit du irgendwie sowas wie eine Wiederholbarkeit hinbekommst. Und das andere große Problem ist, dass, wie ich schon gesagt habe, die Firmware hat natürlich mitunter eine unterschiedliche Qualität. Samsung Evo, Evo 850, anyone? Ah, genau. Ja, so, also, so sieht so ein Ding aus, für die, die es nicht wissen. Das ist so, dieses Teil hat 256 Gigabyte, macht ungefähr 520 Megabyte pro Sekunde beim Lesen, 400 Megabyte pro Sekunde beim Schreiben und ungefähr 80 Kilo IOPS. Ja, das ist, also wir sind schon mal zwei Größenordnungen mehr als bei einer normalen Festplatte. Das ist natürlich schon mal ein Wort. So, man kriegt die SSDs so bis ungefähr 1 Terabyte, Geschwindigkeit so bis 450 Megabyte pro Sekunde und Performance auch so bis 100K IOPS. Wobei hier man jetzt bedenken muss, die Teile laufen immer noch über das SATA-Interface. Und das SATA-Interface hat bei 4K ein hartes Limit von 150K IOPS. Mehr geht physikalisch nicht drüber. Das heißt, es bringt nur endlich viel, das Ding jetzt schneller zu machen. Ich kriege es einfach nicht mehr über das blöde Interface. So. Das sind so die, der klassische Anwendungsfall hier ist, ja, Small Form Factor, Notebooks, Laptops oder als schnellen Festplattenersatz in externen Geräten, weil sie halt einfach den gleichen Formfaktor haben, wie die 2,5 Zoll Festplatten. 3,5 Zoll? 2,5 Zoll. 2,5 Zoll Festplatten. So, und man kriegt eine relativ gute Performance zu vernünftigen Preisen hin. Na, der hier ist es. So. Allerdings auch hier ist es jetzt ein bisschen blöd. Denn wie ich eben schon gesagt habe, die hängen alle am SATA-Interface. Und das macht nun mal nur 6 Gigabit pro Sekunde. Mehr geht nun mal einfach nicht. Und das wirklich Doofe ist, dahinter hängen Chips. Und zwar mehrere oder relativ viele. Und vom Prinzip könnte ich mit jedem dieser einzelnen Chips unabhängig voneinander reden. Denen ist das ja völlig egal, ob ich jetzt auf Chip 17 schreibe, wenn ich auf Chip oder auf Chip 13. Ich kann die auch, könnte auch auf die parallel schreiben. Das lässt mir aber leider das SATA-Interface nicht zu, sondern das SATA-Interface sagt, es ist serielles ATA, ein Kommando nach dem anderen. Und dann kommt das nächste und dann wieder eins. Ist nicht so das, was man da eigentlich haben will. Denn eigentlich könnte man das ja parallel machen. Und könnte man einfach parallel die Chips anfahren und dann einfach massiv parallel da drauf fahren. Damit wäre man nicht nur besser in einem Multithread-Umfeld, sondern auch noch sehr viel schneller. Blöderweise gibt es da immer noch das SATA-Interface, was uns das nicht erlaubt. Das andere Problem ist, dass, wenn man sich mal so einen USB-Stick anschaut, die auch schon mittlerweile beachtliche Kapazitäten haben, also, was ich, 64 Gig USB ist überhaupt kein Problem mehr, 128 sogar, und dann schaut man sich mal so einen SATA-Stecker an, dann stellt man fest, das Ding ist ganz schön groß. Das ist, wenn ich da jetzt so ein Mini-USB-Teil dahinter mache, dann ist der Stecker mittlerweile größer als der ganze Chip. Das ist auch nicht das, was ich eigentlich will. Also wäre eigentlich cool für die kleinen Kapazitäten, wenn ich da einfach physikalisch ein anderes Interface hätte, was mir das erlaubt, das Ganze noch kleiner zu machen. Das ist dieser gefürchtete M2-Chip. Da sage ich aber dann später noch was dazu, dieses M2-Interface. Ja, sage ich nämlich jetzt was dazu. Genau. So. Hey, das kann passieren. So, das ist nämlich das M2, ist eine Onboard-Steckverbindung. Das ist, sieht quasi ganz genauso aus wie die Steckverbindung für das WLAN-Modul, was man immer so im Laptop findet. Das kommt eigentlich in zwei Ausführungen. Das gibt es einmal als M2 SATA und als M2 PCIe. Die Sache ist nämlich, M2 ist bloß der physikalische Formfaktor. Der sagt bloß, wie das Ding physikalisch aussehen muss. Das sagt nichts darüber, welche Signale darüber jetzt tatsächlich geleitet werden. Deswegen haben sie in einer unendlichen Weisheit beschlossen, ach, pff, das ist ja cool, dann kann ich da auch SATA drüber fahren. Ja, kannst du schon, das ist aber unsinnig. Na, mach halt so. Deswegen gibt es einmal M2 SATA, wo tatsächlich SATA-Signale über dieses Interface gehen. Und es gibt aber auch M2 PCI Express, wo sie einfach die echten PCI Express Lanes über das Interface geben. Der zweite hat den Vorteil, ich kann auch andere anschließen. Ich muss nicht zwingend SATA-Teile anschließen, sondern kann auch andere Geschichten anschließen, zum Beispiel NVMe. So sieht zum Beispiel so ein Teil aus. Ich meine, das ist, könnte auch ein WLAN-Chip sein. Ne? So, sieht eigentlich ganz genau gleich aus. Der Unterschied sind die Pins da, die Marker an der Seite. Das passt tatsächlich physikalisch nicht, wenn man den WLAN-Slot reinstecken möchte. Habe ich ausprobiert. So, das ist jetzt eine NVMe, aber NVMe sage ich jetzt gerade nochmal was dazu. So, denn wie gesagt, eigentlich ist so ein SATA-Interface ja ziemlich blöd. Das ist ja nicht so das, was man da eigentlich haben möchte. So, man will ja eigentlich für solche, für SSDs, für Chip-basierte Sachen oder für Solid-State-basierte Sachen, will man eigentlich parallel darauf fahren können, weil man die Chips tatsächlich parallel anfangen kann. Deswegen haben sie sich einen Standard ausgedacht, als der heißt NVMe. Welche steht für Non-Volatile Memory Express. Und wenn ihr jetzt findet, das ist eine scheiß Abkürzung, ursprünglich wollten sie den Non-Volatile Memory Host Interface. Aber das war ihnen doch irgendwie ein bisschen zu lang. Weil das eigentlich, was sie eigentlich gemacht haben, sie haben den ARCI-Standard genommen und den aufgebohrt für parallelen I.O. Super. Und denn, wie gesagt, und deswegen ist der ursprüngliche NVMe-Standard auch tatsächlich nur für PCI-Geräte angelegt. Deswegen dieses kleine E dahinter, weil es nämlich für PCI Express ist. Super. Und das hat den großen Vorteil, dass man von der Transferleistung tatsächlich nur von der PCI-Bus begrenzt ist. Das heißt, man fährt tatsächlich mit derselben Geschwindigkeit wie der PCI-Bus. Was natürlich sehr schick ist, denn wenn der PCI-Bus jetzt, keine Ahnung, PCI 3 ist, dann ist das schon ganz schön schnell. Und der große Vorteil ist, man kann natürlich auch die Kanalbündelung von PCI Express nehmen. Das heißt, wenn dieses Ding einfach 4 Lanes hat, dann habe ich 4-mal ein PCI Express. Das ist schon echt cool. Und no, weil sie gerade dabei sind, so schön Standard zu machen, haben sie gesagt, okay, wir erlauben bis zu 64.000 Channels. Ja, das sollte erstmal reichen. Es gibt aber, also falls ihr, ne, es gibt kein physikalisch real existierendes NVMe, was das tatsächlich macht. Die meisten haben irgendwie 8. Ja, versuch mal 64.000 PCI-Lanes irgendwo hinzuleiten. Ja, viel Spaß. Na, alternativ wäre M2 geht auch, weil das ja effektiv die M2 PCI Express ist ja bloß PCI Express durchgeleitet, das passt also ganz genauso gut.
So. Das heißt, könnte man die M2s auch in echten PCI, in Full-Length PCI Express stecken?
Wenn du eine Adapterkarte hast, ja. Das ist, ja, ich habe, das ist, so haben wir die ersten Teile bekommen. Ja? Also als wir das mal irgendwas testen wollten, da haben sie uns so ein M2 geschickt und wir haben gesagt, ja, das Ding passt nicht in meinen Server, wie soll ich das bitte schon austesten? Ach so, kein Problem. Haben uns eine Interface-Karte geschickt, so einfach so 1:1 durchleiten, hier Kabel rein, da Kabel rein, passt. Ja, klar. Also das ist tatsächlich, das sind die echten PCI-Express-Signale, die da drauf liegen. Aber da muss man tatsächlich auf dem Motherboard nachschauen, welche Signale da drauf liegen. Es kann mir auch passieren, dass SATA-Signale sind, da verstehen sie sich nicht so gut. So, also. So, die NVMEs. Typischerweise, so heutzutage gehen die bis 4 Terabyte. Geschwindigkeiten bis zu 2,8 Gigabyte pro Sekunde. Das sind Gigabyte, falls jemand da. Ne? Also das ist schnell. Und Performance so 500.000 IOPS. Also das ist schon mal eine Ansage hier. Ja, und das ist natürlich klar, überall da, wo man tatsächlich hohe Geschwindigkeiten haben will. Und wo man für einen Platz dafür hat. Denn das Ganze sind typischerweise PCI-Express-Karten. Oh Wunder, es ist ein PCI-Express-Anschluss. Wer hätte es gedacht? Und das Blöde hierbei ist, dass es zwar rein von den technischen Daten total super aussieht, aber letztendlich muss das Ganze immer noch auf Chips speichern. Und wie das immer so ist, jede einzelne Zelle verbraucht nur mal ein bisschen Real Estate auf dem Chip. Das heißt, je größer ich das Ding mache, desto mehr Chips habe ich. Dieses Teil ist tatsächlich randvoll auf beiden Seiten mit Chips. Das hat einen Grund, warum das diese Größe hat. Weil es nämlich einfach voll ist. Und dementsprechend, also das jetzt, ich glaube, das ist eine Terabyte. Eine 2 Terabyte. Ja, das ist eine 2 Terabyte. Und dementsprechend sind auch die, was ich, SanDisk hat solche Teile, die irgendwie 4 oder sogar 8 Terabyte machen. Das sind dann Full-Length PCI-Express-Karten. Vor genau diesem Hintergrund. Sie müssen einen blöden Chips irgendwo unterbringen. Wie gesagt, Machtmarkt ist es schon, ist es eigentlich nicht so wirklich klein, die ganze Geschichte. So, das sind so das, was es heutzutage gibt. Dann gab es ja vor 2 Jahren ungefähr, hat Intel ja die große Werbetrommel gerührt. Oh, alles wird besser, alles wird anders. Wir haben die Technologie der Zukunft. Ihr braucht euch um nichts mehr Gedanken zu machen, vertraut uns, wir haben es. Das nannten sie dann 3D Crosspoint. Oder wie es das aktuelle Schlagwort ist, glaube ich, Obtain? Wahrscheinlich? Sowas? Also, was Sie gesagt haben, wir machen jetzt Non-Volatile Memory. Also quasi Hauptspeicher, welcher keinen Strom mehr braucht, um den Inhalt zu erhalten. Was natürlich ziemlich cool ist. Und nicht nur das, das allein wäre ja schon cool genug. Nein, dieser Speicher ist auch noch sehr viel günstiger als existierende Hauptspeicher und sehr viel größer als existierende SSDs. Also quasi alles. Und billiger natürlich auch. So, also alles wird das gemacht. Alles. Ja, wie gesagt, das erzählt Intel uns seit Jahren, dass sie im nächsten halben Jahr da sein werden. Ja, jetzt schauen wir mal. Es ist natürlich total super, also von der, ne, und deswegen auch in bewährter Manier, ne, jeder Titanic, nicht? Das erinnert mich so ein bisschen an die Titanic. Also die Infrastruktur ist schon längst im Kernel da. Also der Kernel kann es total super unterstützen, wenn es was zu unterstützen gäbe. Das ist jetzt so ein bisschen, schade, wäre ihr Preis gewesen. Zumal das ja auch eigentlich eine ziemlich nette Sache ist. Das hat so ein paar interessante Fragen, wirft das denn auf einmal auf. Denn momentan muss man ja, der Hauptspeicher braucht immer Refresh, braucht immer Strom, um den Inhalt zu erhalten. Weswegen ja auch, selbst wenn das Ding im Style, wenn das im Standby ist, der Laptop, ist ja immer noch Strom drauf, weswegen er nicht unendlich im Standby bleiben kann. Was natürlich schade ist, denn der Standby ist richtig gut. Du machst Klappe auf und das Ding läuft da weiter, wo es aufgehört hat. Das ist natürlich ziemlich witzig, wenn man das auch ohne Strom machen könnte. Aber wenn man das so tatsächlich echt machen kann, ohne Strom, dann, ja, wozu muss ich überhaupt noch booten? Eigentlich muss ich doch gar nicht mehr booten. Und dann, ja, wozu brauche ich noch eine Festplatte? Wenn ich eh alles im Speicher haben kann und der Speicher eh so ewig groß wird, dann brauche ich eigentlich auch keine Festplatte mehr. Worauf HP dachte, hey, das ist ja cool, lass uns das doch machen. Und entwarf etwas, als da heißt The Machine. Ja, das heißt tatsächlich so. Und zwar einfach gesagt, okay, gut, nein, wir machen einen Rechner, welcher nur Hauptspeicher und NVM-Speicher hat. Welcher nur NVM-Speicher und CPUs hat. Keine Festplatten, nix. So, das ist natürlich schon mal ziemlich coole Geschichte. Und weil es ja eh so groß wird, geht das ja alles und das wird alles total klasse. Und weil wir es dann richtig machen wollen, dann ziehen wir es auch noch auseinander, dass die CPUs irgendwo sein können und der Hauptspeicher auch irgendwo sein kann. Und die unterhalten sich dann unter einen schnellen Interconnect miteinander. Das ist schon mal total super. Also Technologie ist total super. Halt so ein bisschen das Problem, ja, ach, naja, gut. Ach ja, stimmt, die NVMs, ja, die gibt es ja noch nicht so wirklich. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Aber HP, ja nicht blöd, hat sich nämlich gedacht, na gut, effektiv ist uns das ja völlig egal, solange das Ding nicht verloren geht. Also können wir auch normale NV-DIMMs nehmen, normale DRAM-DIMMs nehmen und da einfach einen Kapazitor hinten dran setzen, der einfach dann genügend Energie hat, um den zu puffern. Geht dann ja auch. Also man kann das Ganze auch irgendwie durch klassisches Electrical Engineering erschlagen. Und man braucht ja nicht auf die Intel-Technologie zu warten. Das ist schon mal ganz gut. Ich meine, das hat jetzt den Nachteil, dass es auf einmal ihre Rechner, die diese Technologie haben, eine USV brauchen. Denn sonst der Kapazitor hält auch nicht unendlich lange. Also ja gut, das heißt, alle Rechner, die es haben, haben tatsächlich eine eingebaute USV. Sie nennen es zwar nicht so, aber de facto haben sie es. Und das andere Problem ist noch, ja, dieser Interconnect. Ja, also wir haben da mal was ausprobiert, aber das ist auch noch nicht so ganz, so geht das auch noch nicht. Ja, also das Ding gibt es jetzt tatsächlich, aber noch nicht so in endgültiger Form. Aber man arbeitet schon mal dran und es wird total super. Und also konzeptionell ist es natürlich, ist es echt spannend. Also das ist schon mal nicht so ganz doof. Aber wie gesagt, ja, gäbe es jetzt noch die Technologie dazu, wäre es echt noch sehr viel spannender. So. Dann gibt es natürlich auch noch das at the low end. Die Festplatten. Denn auch die Festplattenhersteller wollen nicht stehen bleiben und sie wollen sie jetzt, fanden sie jetzt mit dem SSD, fanden sie jetzt schon so ein bisschen doof, aber haben gesagt, na gut, machen wir halt mehr Kapazität. Das dauert noch ein bisschen, bis sie uns eingeholt haben, also sehen wir mal zu, dass wir mehr Kapazität machen. Weswegen sie denn dann gesagt haben, na gut, jetzt haben wir mehr Platz auf dem Kopf, also können wir da auch mehr Technologie reinstecken. Und das eine, was sie dann überlegt hatten, oh, wir können ja sowas machen, das, wie sie so schön sagen, Hammer. Heat-Assisted Magnetic Recording. Wenn man nämlich die Oberfläche erwärmt, wie man ja weiß, dann geht auch die Magnetisierung verloren. Das heißt, im Kehrschluss, wenn die Magnetisierung verloren geht, brauche ich ja weniger Energie, um es zu magnetisieren. Das heißt, ich kann da einfach die Oberfläche an der Stelle erhitzen, braucht den weniger Energie und kann das weiter zusammenschieben. Haha, cool. Das heißt, es wird noch kleiner. Ja, so. Und Sie hoffen, dass Sie jetzt von, momentan haben Sie eine Speicherdichte von 500 Gigabit pro Square Inch auf 10 Terabit pro Square Inch. Das ist also schon was. Aber wie gesagt, hoffentlich nicht mit 6 Gig, sonst ist 6 Gig gesagt, sonst ist das echt doof. Ich habe das hier mal so aufgezeichnet. Das kann man hier sehr schön erkennen. Das ist mal so die entwickelte Festplattenkapazität über die Zeit. Wie man hier sieht, ne, jeder, alle Ingenieure hier, gell? Natürlich logarithmische, natürlich muss es ein logarithmischer Graph sein, sonst kann man ja keine geraden Linien zeichnen. Und wie man hier sieht, der eine Bereich geht richtig schön logarithmisch hoch. Das ist denn das LMR, wie es hier steht, Longitudinal Magnetic Recording. Da werden dann die magnetischen Zonen in die Breite geschrieben. Also werden die Magnetisierung wird in der Fläche ausgerichtet. Aber wenn Sie es in der Fläche ausrechnen, braucht man natürlich auch mehr Platz, was ein bisschen doof ist. Weswegen Sie dann irgendwann zu PMR umgeschaltet sind, zu Perpendicular Magnetic Recording. Das heißt, die Magnetisierung liegt nicht mehr in der Fläche, sondern senkrecht zur Fläche. Dadurch kann man es kleiner machen. Kann man sehr schön sehen, da gibt es dann da einen Sprung. Dann geht es auch wieder linear hoch. Und dann gibt es wieder einen Sprung. Und das sind die SMR-Platten. Das kann man also hier sehr schön, die einzelnen Technologien kann man sehr schön da erkennen, wie sich das entwickelt. Fand ich irgendwie ziemlich cool, dass man das da sehen kann. Na gut, so. Und damit bin ich auch schon fast am Ende. Also, die klassischen Festplatten sind immer noch so bewegen sich langsam in Richtung Archivbereich. Das heißt, die werden richtig, richtig groß, aber schnarchlangsam. Die SSDs bewegen sich so in dem Midrange-Bereich, also das, was früher tatsächlich die Festplatte ausgemacht hat, wird jetzt mehr oder weniger durch SSDs von SSDs übernommen. Und im High-End-Bereich wird es Richtung NVMe gehen, die dann zwar sehr schnell sind, aber auch auch eigene Probleme haben, denn sie haben alle Probleme der SSDs, plus man braucht auch noch Platz auf dem Gerät, um das überhaupt da festzumachen, denn in so ein schönes Notebook wäre natürlich schön, da eine 10 Terabyte NVMe drin zu haben, aber es passt nun mal einfach nicht. So, und mit diesem bin ich am Ende und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Danke für die Ausführung. Du hast kurz Schnittstellen besprochen. Kannst du etwas zu Schnittstellen an Festplatten für Objektstorages sagen? Also ich denke da an Festplatten, die fast direkt
am... Kann ich?
Ja, danke.
Willst du das wirklich? Also, OSDs, also Object Storage Devices, ist eine Idee, die Seagate vor gefühlten 10 Jahren aufbrachte und der Mensch, der es aufbrachte, total super fand. Und das werden sie jetzt demnächst tatsächlich machen. Und seitdem versucht das immer weiter zu verkaufen. Er ist mittlerweile bei EMC und macht da genau das Gleiche. Also, das große Problem mit OSDs ist, also erstmal der Ansatz von OSDs ist, dass man keine Blobs mehr, dass man keine Sektoren mehr speichert, sondern Objekte. Dass man halt dann nicht mehr die direkt adressieren kann, also die keine Geometrie da drauf mehr hat, sondern einfach, okay, hier ist ein Objekt, was du speichern kannst. Mit der Hoffnung, dass es dann sehr viel einfacher wird, dass dann die Ansteuerung sehr viel einfacher wird und so weiter und so fort. Und überhaupt objektorientiert ist total super. So, das Ganze hat einen ganz, ganz großen Vorteil, ganz, ganz großen Nachteil. Niemand weiß, was so ein blödes Objekt eigentlich ist. Ich meine, das war so ein bisschen die Idee dahinter, klar. Aber wie das nun mal so ist, so dass OS als solches basiert nun mal auf Dateien und Verzeichnissen. Wenn es das nicht tut, dann sind wir ganz schnell bei Datenbanken und dann kann man sich überlegen, gut, okay, es gibt eine Bijektion zwischen Datenbank und Dateisystem, aber versuch mal dem klassischen Linux OS oder dem klassischen Unix oder überhaupt ein Betriebssystem klarzumachen, dass es jetzt keine Dateien mehr hat, sondern nur noch Datenbanken. Die letzten, die das probiert haben, war das der Palm OS. Die hat das so gemacht. Das war aber auch scheiße, hat auch nicht geklappt. So, das ist ein bisschen das Problem. Und jetzt steht halt hier da, gut, es gibt kein definiertes Mapping zwischen den Objekten und den Dateien. Und ja, das heißt, jeder kann es effektiv selber machen. Er kann sagen, okay, jedes Objekt ist eine Datei. Ja, aber wie kriege ich dann irgendwie die Ordnung zwischen diesen Objekten? Oder jedes Objekt ist ein Verzeichnis. Okay, schön. Super. Oder jedes Objekt ist eine Partition. Ja, super. Das bringt natürlich total viel, weil ich dann das Objekt, ja, super. Und daran krankt es effektiv. Es gibt keine automatische Bijektion zwischen den beiden. Das heißt, man muss sich immer überlegen, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Und jedes dieser Mappings, die man sich überlegt, hat Vor- und Nachteile. Weil es immer nicht hundertprozentig hinhaut. Was eigentlich denn das größte Problem mit der ganzen Sache ist. Aber worauf du jetzt anspielst, sind die Kinetic Drives von Seagate, welches effektiv normale Festplatten sind, wo jemand ein Netzwerkinterface dran geflanscht hat, die man dann direkt über das Netzwerk ansprechen kann. Die laufen mit einem Object Interface, nennt sich dann Kinetic, und können direkt ohne zusätzlichen Controller angesprochen werden. Das ist natürlich also konzeptionell relativ nett, weil man keinen dedizierten Speicherkontroller mehr oder Speicher-HBR mehr braucht. Er hat es sogar geschafft, eine eigene Netzwerkgeschwindigkeit zu bekommen. Falls ihr euch jemals gewundert habt, warum es jetzt eine neue Netzwerkgeschwindigkeit namens 2,5 Gigabit gibt, das Problem ist, wie ihr ja jetzt alle wisst, die haben ungefähr eine Transferrate von 160, 180 Megabyte pro Sekunde. Wenn ich das Gigabit-Interface hat aber bloß 100 Megabit pro Sekunde, also Megabyte pro Sekunde. Das heißt, ich kann es nicht direkt ausnutzen. Wenn ich das ans Gigabit-Internet anschließe, verliere ich Performance. Deswegen habe ich gesagt, na gut, dann mache ich wieder eine neue Geschwindigkeit, damit ich das ganz ausnutzen kann. Und dann machen wir gleich 2,5. Dann kann ich bis zu 250 Megabyte pro Sekunde gehen und es geht wieder alles. Das ist Problem 1. Das Problem 2 ist, wenn man jetzt anfängt, das Ganze tatsächlich als Storage Array zu betrachten, dann hat man auf einmal mehrere Schränke mit Festplatten. Jede dieser Festplatten hat ein Netzwerkinterface. Wenn man sich das mal anschaut, also pro Schrank kriege ich ungefähr so 4000, 8000 Festplatten hin. 8000 Festplatten, jede eine eigene IP-Adresse. Viel Spaß beim Management. Welche Festplatte war das doch gleich? Hoffen wir, dass sie DHCP machen. Das ist noch so, die Idee ist wieder mal gut, das sind so ein paar technische Probleme, wo sie noch mit kämpfen. Ja, aber ja, es gibt es und es ist eigentlich eine gute Idee, aber auch hier wieder, es wäre schön, wenn sie da einen, sie haben noch keinen, auch hier gibt es noch keinen Standard, das ist bloß irgendwie eine Working Group, die das irgendwie versucht zu pushen. Bitte. Ja, Autokonfiguration.
Dumme Frage. Ich bin alt genug und ich kann mich entsinnen, meine erste Festplatte, das war eine RLL-Platte, die hatte Formatfaktor 5¼ Zoll. Und
das war die erste, die ich abgebildet habe.
Und auch doppelte Bauhöhe.
Ah, doppelte noch? Nee, das war eine halbe Bauhöhe.
Mein Gedanke ist die Frage, die ich stellen will. Ja. An und für sich wäre doch ein größeres Gehäuse in Bezug auf den Verschnitt des Volumens günstiger. Das heißt, dass man wirklich hochkapazitive Festplatten eher doch in größere Gehäuse reinbauen könnte. Warum machen das die Plattenhersteller nicht?
Geschwindigkeit. Radialgeschwindigkeit ist dein Problem.
Aber die Geschwindigkeit ist doch inzwischen schon im Keller.
Nein, es ist tatsächlich ein Problem. Es ist tatsächlich das Problem der Radialgeschwindigkeit. Dass du, wenn du die Festplatte, wenn du willst ja irgendwie eine gleichmäßige, halbwegs gleichmäßige Transfergeschwindigkeit haben. Das heißt, du musst irgendwie Radialgeschwindigkeit ausgleichen. Denn außen ist das Ding, denn das war bei allen Festplatten, weiß ich genau, waren die außen sehr viel schneller, also sehr, sehr, sehr viel schneller als innen. Weil sie halt einfach eine größere Transfergeschwindigkeit da hatten. Was natürlich jetzt irgendwie nicht so wirklich toll ist, dann, weil die auch intern anfangen, kaputte Sektoren umzumappen und sowas. Nee. Also das heißt, deswegen gibt es auch diesen Formfaktor, der ist nämlich relativ klein, sodass die Radialgeschwindigkeit sich nicht so stark ändert. So dass du nicht so viel ausgleichen musst. Denn die andere Sache ist natürlich auch, wenn du die Radialgeschwindigkeit ausgleichen musst, dann kannst du das ja bloß durch die Länge der Sektoren machen. Wenn du aber einen Sektor länger machen musst, heißt ja, du hast ja ziemlich viel Platz hier irgendwie vergeudet. Das ist ja auch nicht das, was du willst. Und das denn, also ist es dann, nee, aber das Problem ist tatsächlich, ein mechanisches Problem. Irgendwann wird das einfach zu komplex, die ganze Sache noch tatsächlich physikalisch zu handhaben. Denn die Köpfe arbeiten im Nanometerbereich. Die haben tatsächlich Nanometer-Offset zur Festplatte. Das ist echt nicht viel. Und so, ja, auf so 3,5 Zoll, das kriegt man noch hin. Aber auf 5,5 Zoll, mit der Präzision, na, viel Spaß. Ah. Es gibt einen sehr schönen Google-Report dazu. Die haben untersucht, wann Festplatten ausfallen. Und sie haben festgestellt, es fallen die Festplatten aus in der Nähe derjenigen, die sie zuletzt ausgetauscht haben. Ohne Scheiß. Das ist so. Ne? Genau das Gleiche. Da hat jemand bewegt, während sich da... Und ja, sorry, das waren deine Festplatten. Ja, das waren noch die alten.
Ja?
Ja, ja. Ja, ja, die Alten, die haben noch richtig, ja, die brauchen noch richtig Strom zum Anfahren. Das ist ja das Staggered Spin-Up und so. Noch weitere Fragen? Ja.
Also ich wiederhole die Frage nochmal kurz vor der Audioaufzeichnung. Es geht darum, ob RAID-Technologien genutzt werden können, um die Kapazität bzw. die Anbindung zu parallelisieren und zu erhöhen.
Ja. Für RAID als solches gibt es schon Weiterentwicklungen, die sind denn sehr graduell. Also es gibt einmal das jetzt RAID 6, was vielleicht die meisten schon kennen, was einfach Dual Parity hat. Dann arbeiten sie jetzt gerade daran, den RAID 5-Mechanismus im Linux-Kernel aufzubohren, dass der clusterfähig wird, was natürlich sehr interessant ist. Das heißt, man kann dann auch RAID-Platten im Clusterverbund fahren. Sie arbeiten daran, ein Caching-Modul für den RAID 5 zu schreiben, damit irgendwie die Parity-Daten gecached werden, damit es schneller geht und so. Also ja, sie arbeiten weiter daran. Aber letztendlich ist es immer noch so, dass die RAID als solches ist primär für Datenredundanz. Das ist das Hauptziel von RAID. Für alles andere ist es, ja, kann man auch, aber nicht so der primäre Anwendungsfall. Denn jetzt gerade mit der Schnelligkeit, ja gut, wenn du Schnelligkeit brauchst, nimm NVMe, das ist erstmal vom Interface her irgendwie schnell genug. Da brauchst du erst ein bisschen, bis du da bist. Und RAID braucht auch immer, also in meinen Augen quasi zwingend, die Hardware-Möglichkeiten, dass du das auch tatsächlich hinbekommst. Denn RAID als solches bringt dir nicht so wirklich viel, wenn ich erst den Rechner aufschrauben muss, um die Festplatte auszutauschen. Dann kann ich es auch eigentlich bleiben lassen, denn ich muss dieses Ding dafür runterfahren. Und das heißt, ich muss es dann irgendwie in einem Degraded-Status wieder hochfahren. Haha, das wird bestimmt gehen. Na, also... Ja klar, wenn du die mechanischen Gegebenheiten dafür hast, um die tatsächlich hotplate-fähig rauszuziehen, ja klar, dann schon. Aber für normale Desktop-Rechner, wo du das aufschrauben musst, ist das eigentlich unsinnig. Ja.
Hast du dazu auch was zu diesen U2-Festplatten, also das M2 quasi in diesem 2,5 Zoll kommt, dass das da hotplate-fähig dann halt auch einsetzen kann und das in Kombination mit RAID-Controllern, gibt es da schon irgendwas?
M2 hotplate-fähig zu machen ist
das U2.
Ach so, ja, diese U2-Ding. Oh ja, ja, ich habe da so ein Ding dafür. Das ist so, ja, klar. Klar, das kannst du, ist ein hotplug-fähiges Interface, aber letztendlich ist es so kein großer Unterschied zu dem jetzigen Festplatten.
Das Problem ist halt, wenn man mit 2 GB pro Sekunde von einer einzelnen Platte irgendwie arbeitet und 25 Platten im System hat,
ja.
Das kann ja eigentlich kein Rechner irgendwie sinnvoll verarbeiten. Das ist schon Ansätze, wenn man ohne das irgendwie ansatzweise
Ja, naja, das ist, du, momentan, State of the Art, ist 100 Gigabit Ethernet. Und da musst du auch mit deinen, mit den Festplatten erstmal hinkommen, dass du überhaupt in der Lage bist, die 100 Gigabit tatsächlich da ins Netzwerk zu schieben. Also ja, es geht schon. Mit PCI 3 bist du, hast du tatsächlich die notwendige Interface-Geschwindigkeit, um es auch tatsächlich darüber schaufeln zu können. Aber dann machst du auch nichts anderes mehr, nicht? Dann bist du tatsächlich nur noch am Datenschaufeln, so von hier nach da und mach möglichst schnell, ohne dass ich da irgendwie schon bin. Aber ja. Okay, ich muss. Gut, ich glaube, das ist jetzt auch, ich muss nämlich auch zum nächsten Vortrag. Von daher vielen Dank nochmal. Applaus